klassisch würde man diese Fragen immer im Labor beantworten. Das heißt, du nimmst eine echte Batteriezelle, gehst ins Labor und versuchst genau das nachzumessen, was du da versuchst zu entwickeln. Schnellladung, da gibt es relevante Triggergrößen, die so ein Modell dann vorhersagen kann, um aktiv zu verhindern, dass die Batterie altert, wenn du sie schnell lädst. Alterung, du kannst solche Modelle digital virtuell altern und schauen, dass dein Batteriesystem robust ist gegen all diese Alterungsmechanismen, die da auftreten können. Und diese Algorithmen kann man natürlich ganz anders entwickeln, wenn man viel schneller simulieren kann, als unsere Zeit voranschreitet, weil du kannst deine Simulation, die in Realität 3 Wochen dauert, in ein paar Minuten machen. Wenn man das jetzt eben runterrechnet auf den brennenden Elektrofahrzeugbestand und guckt den brennenden verbrennungskraftmotorischen Fahrzeugbestand, dann sieht man, dass derzeit in Deutschland die Gefahr, dass ein Elektroauto in Brand gerät, circa 10-fach geringer ist.
Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie.
Damit die Elektrowende gelingen kann, muss die Batterietechnik stetig optimiert werden. Ladegeschwindigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit sind einige der Faktoren, die für die Weiterentwicklung eine Rolle spielen. Das Karlsruher Startup Atemo ist auf Simulationssoftware für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert. Einer der beiden Gründer von Batemo ist Dr. Jan Richter. Jan hat am Karlsruher Institut für Technologie, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik promoviert und direkt danach sein Unternehmen gegründet. Im Interview spricht er über die Herausforderungen dieser Zeit, wie sie es geschafft haben, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und natürlich erfahren wir mehr über Batemo und die Optimierung von Lithium-Ionen-Batterien. Am Ende dieser Episode kennst du außerdem die Antworten auf Fragen wie: Brennen wirklich mehr Elektroautos als Verbrennungsmotoren? Sollte ich mein Handy im Schnellmodus laden? Wie kann die Lebensdauer von Batterien überhaupt verlängert werden? Und jetzt viel Spaß mit Jan.
Herzlich willkommen zum Tech & Founder Podcast, heute mit Jan. Hallo.
Hallo Nina, guten Tag.
Jan, du bist einer der Gründer der Batemo GmbH. Ihr entwickelt Batteriemodelle, die auch als digitale Zwillinge bezeichnet werden. Eure Modellierungs- und Simulationslösungen lösen die größten Herausforderungen bei Batterien. Bevor ich jetzt frage, welche Herausforderungen das sind, würde ich gerne wissen, über welchen Batterietyp sprechen wir hier eigentlich?
Ja, das ist schön, dass du das fragst, weil es gibt in der Tat ganz verschiedene Batterietypen und wir beschäftigen uns ganz dominant mit Lithium-Ionen. Batterien. Das sind also genau die Akkus, die du im Handy in der Tasche hast, die in deinem Notebook drin sind, in deinem Wireless-Kopfhörer, in deinen Power-Tools oder auch in Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
Was sind denn da die größten Herausforderungen bei den Batterien?
Das hängt jetzt ein bisschen von der Branche ab und dem Markt, mit dem wir da zusammenarbeiten. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Wenn das große Batterien sind, also wo du viele einzelne Zellen zusammenschaltest zu einem großen Pack, dann fragt man sich oft, muss ich denn diesen Pack aktiv kühlen? Und wenn ja, wie mache ich denn das? Muss ich da Luft vorbeipusten? Muss ich da ein Kühlmedium vorbeiströmen lassen? Und wenn ich das tue, wie betreibe ich das dann optimal? Anderes Beispiel, das kennst du auch aus der Presse. Wie schnell darf ich denn so einen Pack dann laden, ohne dass er Schaden nimmt? Wie entwickle ich ein Verfahren, das das optimal tut? Ein anderes Beispiel, das kennt man auch von den Handys, ne? Wenn man ein neues Handy kauft und viel benutzt, irgendwann geht es kaputt. Man merkt es nach 1-2 Jahren, schafft man es, wenn man es viel benutzt, nicht mehr über den ganzen Tag ohne nachzuladen. Das heißt, Batteriezellen altern. Wie gehe ich mit so einem Thema in der Systementwicklung um? Wie beherrsche ich das? Wie stelle ich sicher, dass ein System oder so ein Batteriesystem immer optimal funktioniert, auch wenn es altert? Du merkst, ich kann immer weitermachen. Ich mache nur ein letztes Beispiel, mache ich noch. Immer wenn man Batteriesysteme aufbaut, ist da eine Software mit dabei und ein kleines Steuergerät, was diese Batterie überwacht und optimal betreibt. Auf diesen Steuergeräten laufen ganz spezielle Algorithmen, die sagen müssen, in welchem Ladezustand der Akku ist. Das bedeutet also, wie weit kann beispielsweise das Auto noch fahren? Also eine Reichweitenschätzung machen oder wie lange hält das Powertool noch, ne, bevor der Akku leer ist. Oder es schätzt den Alterungszustand von so einer Zelle. Und diese Algorithmen muss man entwickeln und abtesten. Und es kostet im Labor ein Riesengeld. Und da gibt es bessere Lösungen. Und genau an denen arbeiten wir.
Das heißt, wie helfen eure Modelle jetzt ganz konkret weiter?
Genau. Ganz klassisch würde man diese Fragen immer im Labor beantworten. Das heißt, du nimmst eine echte Batteriezelle, gehst ins Labor und versuchst genau das nachzumessen, was du da versuchst zu entwickeln. Und das hat ganz, ganz große Nachteile. Erstens kostet es sehr teuer, es ist sehr langsam. Du kannst ja nicht schneller messen, als unsere Zeit voranschreitet. Und viele Dinge kannst du auch überhaupt nicht messen. Das heißt, die Herausforderungen, die ich gerade genannt habe, lassen sich im Labor nicht beherrschen. Und diese Situation, die ist in diesen ganzen Branchen nicht neu. Das kennt man an anderen Stellen. Bei Batterien ist es eben nur besonders krass. Immer wenn das so ist, fängst du dir an, Gedanken zu machen über Digitalisierung und Simulation. Und deswegen haben wir diese Batteriemodelle. Und was wir dann schaffen, ist, dass wir genau diese Fragestellung, die wir gerade diskutiert haben, simulationsbasiert beantworten können. Das heißt, du holst das Problem der Realität in deinen Computer rein und hast dann Möglichkeiten, die du vorher nicht hast. Ich gehe mal gerade zurück auf die Herausforderungen. Mhm. So ein Modell kann ganz genau vorhersagen, wie viel Wärme entsteht. Unter verschiedensten Bedingungen. Plötzlich kannst du das mit der Kühlung ganz anders angehen. Schnellladung, da gibt's relevante Triggergrößen, die so ein Modell dann vorhersagen kann, um aktiv zu verhindern, dass die Batterie altert, wenn du sie schnell lädst. Alterung, du kannst solche Modelle digital, virtuell altern und schauen, dass dein Batteriesystem robust ist gegen all diese Alterungsmechanismen, die da auftreten können. Und diese Algorithmen kann man natürlich ganz anders entwickeln, wenn man viel schneller simulieren kann, als unsere Zeit voranschreitet. Weil du kannst deine Simulation, die in Realität 3 Wochen dauert, ja in ein paar Minuten machen.
In welchen Branchen kommen eure Modelle zum Einsatz? Also vielleicht kannst du uns da konkrete 1-2 Beispiele nennen, damit wir uns das besser vorstellen können?
Gerne. Ich mache das vielleicht mal so ein bisschen historisch. Also wer waren die ersten Kunden? Die kamen tatsächlich aus dem Power-Tool-Bereich. Danach waren es Light Mobility, nennt man die Branche, also diese Roller oder leichte Motorräder. Und was uns dann hochgespült hat, war Automotive tatsächlich. Fun Fact ist, dass wir tatsächlich unseren Businessplan ohne Automotive geschrieben haben damals. Wir dachten, die brauchen uns nicht. Was wollen die mit so einem kleinen Unternehmen? Die haben doch ganze Abteilungen da sitzen, die können das selbst. Das haben wir zum Glück falsch eingeschätzt, aber richtig rum falsch eingeschätzt. Es ist immer schön, wenn der Bedarf größer ist, als man so denkt. Und dann kamen natürlich immer weitere Applikationen hinzu. Also sehr viele Sachen, die in der Industrie eingesetzt werden. Also das sind sowohl Baumaschinen oder Systeme, die in der Industrie Mobilität machen, so Transportsysteme. Und eben auch die Luftfahrt. Ja, auch dort wird elektrifiziert. Immer mehr Batteriesysteme werden hochgehoben, um damit zu fliegen. Und das ist ein weiterer Kundenkreis.
Stichwort Schnellladung. Das heißt, wenn eine Batterie zu schnell geladen wird, kann sie dann Schaden nehmen? Was passiert dabei genau?
Da kann ich gerne mal drauf eingehen, ja. Also, wenn du eine Batterie dir anschaust, dann hat die immer, man nennt das Elektroden, also 2, eine Kathode und eine Anode. Deswegen hat eine Batterie auch einen Pluspol und einen Minuspol. Das kennst du. Und dazwischen ist ein sogenannter Separator, der verhindert, dass die Zelle intern kurzgeschlossen wird, dass du also außen deine Spannung messen kannst. Und wenn du jetzt eine Zelle entlädst, was du dann machst, ist, du nimmst Lithium-Ionen von der Anode, kannst du dir vorstellen, wie so einen kleinen Ball. Und das geht von der Anode durch den Separator in die Kathode. Und beim Laden ist es genau andersrum. Also da nehmen wir Lithium-Ionen aus der Kathode raus, durch den Separator und in die Anode rein. Und wenn wir jetzt langsam laden, dann kommen da ja relativ wenig Lithium-Ionen pro Zeitschritt an. Und dann interkalieren diese Lithium-Ionen in die Anode herein. Das nennt man eine Interkalationsreaktion. Das ist genau, was man möchte. Wenn man jetzt schneller lädt, bedeutet das, dass immer mehr dieser Lithium-Ionen da ankommen. Und ich formuliere das jetzt sehr unpräzise und sage, dann fangen die an, sich da zu behindern irgendwie. Mhm. Und dann findet eine Nebenreaktion statt. Und diese Nebenreaktion ist, ich mache jetzt eine chemische Formel, Li+, also ein Lithium-Ion, plus ein Elektron zu metallischem Lithium. Und das plätet, so nennt man das, auf die Oberfläche der Anode. Du bekommst also eine metallische Lithium-Schicht auf der Anodenoberfläche. Und das Problem ist, dass dieser Prozess teilweise irreversibel ist. Das heißt, er kann nur in eine Richtung ablaufen. Jedes Mal, wenn das passiert, verliert man Lithium-Ionen. Und das bedeutet, dass die Kapazität der Zelle, der Batteriezelle danach kleiner ist. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn man umso schneller du lädst, umso höher ist das Risiko für Lithium-Plating und damit für den Schädigungsmechanismus der Zelle.
Aber heißt das jetzt, wenn ich ein Handy habe, sollte ich es möglichst doch nicht immer schnell laden?
Ja, wenn die Welt so einfach wäre. Ne? Mhm. Die Intuition sagt erstmal, ja, umso langsamer man lädt, umso besser ist das. Aber es gibt tatsächlich Zellen, die weniger altern, wenn man sie schneller lädt, was ja, also überhaupt nicht intuitiv ist erstmal. Ne? Und da steckt genau der Teufel im Detail. Es gibt eben verschiedene Schädigungsmechanismen in diesen Zellen. Und genau da braucht es jetzt wieder unsere Modelle, die eben helfen zu erkennen, wie man es optimal macht. Das Spannende ist eigentlich, dass eine pauschale Aussage da nicht möglich ist. Das hängt wirklich von der eingesetzten Chemie. Es gibt auch nicht nur eine einzige Lithium-Ionen-Batterie. Es gibt ganz verschiedene Chemien, die man da einsetzt. Und davon hängt das eben ab, wie so eine Zelle altert.
Euer Modellansatz ist ja möglicherweise für ganz neue Kunden am Anfang nicht einfach zu greifen. Dahinter steht jetzt nämlich kein fertiges Produkt zum Anfassen. Was ist der Ansatz? Wie geht ihr da vor und überzeugt eure Kunden von so einem sogenannten digitalen Zwilling?
Also ich kann dir sagen, dass wir da eher einen, man nennt das Pull-Market, spüren. Das heißt, diese Sachen werden in der Tat von den Entwicklungsabteilungen aktiv angefragt. Mhm. Das heißt, der Bedarf an Simulationslösungen, der ist einfach da, weil bei unseren Kunden bekannt ist, dass man über andere Lösungen, wie ich es am Anfang gesagt habe, über das Labor viel zu messen, eben an Grenzen stößt. Das war also eigentlich nahezu ganz selten der Fall, dass wir Kunden überzeugen mussten, oh ja, simulieren ist wichtig und eine Modellbildung eben, dass da Simulation und Messung Hand in Hand gehen muss, das war eigentlich immer bekannt. Man steht da immer auf den Schultern von Riesen, da haben eben andere vor uns schon überzeugt, auch in ganz anderen Bereichen, in ganz anderen Branchen, sodass bekannt ist, wie wichtig das ist. Und diese Welle reiten wir einfach hinterher. Und wenn Kunden skeptisch sind mit Simulationen, muss man ihnen einfach zeigen und erklären können, wo ein Mehrwert ist und dass das richtig ist, was da gerechnet wird. Das heißt, man nennt das validieren, also beweisen, dass ein Simulationsergebnis richtig ist und das Gleiche herauskommt wie in einer echten Messung. Und so schaffen wir das dann eigentlich immer, die Kunden zu überzeugen.
Das heißt, das ist auch ein wichtiger Aspekt von eurer Arbeit.
Ja. Also wenn du anschaust, was uns da so ein bisschen einzigartig macht, sind es drei Dinge. Das erste ist, unsere Modelle sind ganz streng physikalisch. Das heißt, sie beschreiben tatsächlich exakt das, was in diesen Zellen passiert. Mhm. Also da gibt's Elektronen, da ist Elektrolyt, da finden verschiedene Reaktionen statt, da sind Lithium-Ionen. Das heißt, wir beschreiben ganz genau die Physik, die da passiert. Das zweite ist, wir parametrieren ein solches Modell, also jede Gleichung, hat ja Parameter. Ich mache ein Beispiel, was jeder kennt. Wenn wir uns Erde anschauen und einen Ball nach unten fallen lassen, dann gilt F gleich M mal A, das ist ein Gesetz. Und wenn der nach unten fällt, ist der Parameter die Gravitation, die eben hier an der Erdoberfläche gilt. Und das ist der Parameter einer solchen Gleichung. Und genauso gibt es ganz, ganz viele Parameter auch in diesen Lithium-Ionen-Batterie-Modellen. Und wir bestimmen die. Das ist nicht einfach, sehr, sehr schwierig sogar. Und das zeichnet uns auch aus, das sehr schnell und effizient zu können. Das ist der zweite Teil. Und der dritte ist der Nachweis der Korrektheit. Also globale Validität nennt man das. Also in dem gesamten Betriebsbereich, auch in, nennt das out of spec, also außerhalb der Spezifikation des Zellherstellers, valide Vorhersagen liefern zu können. Und das ist, was wir nachweisen. Dieses Trigestern, Physikalität, parametriert und validiert. Das ist, was uns da erfolgreich macht.
Nehmen wir ein anderes Beispiel aus der Automobilindustrie. In Stuttgart ist vor nicht allzu langer Zeit ein E-Bus ausgebrannt. So wie es aussieht, ist der Brand beim Laden entstanden. Arbeitet ihr mit euren Modellen auch ganz konkret an solchen Problemen?
Ja, das tun wir natürlich. mir gefällt mir immer eine Sache nicht, dass das in der Presse entsteht ein Eindruck, der die Realität ein bisschen verzerrt. Ich sage da vielleicht danach noch ein bisschen was zu, wie da die Zahlen eigentlich in Deutschland sind. Aber ja, wir arbeiten an diesen Fragestellungen. Ich hatte ja gerade schon von diesem Lithium-Plating gesprochen, dann habe ich metallisches Lithium in diesen Zellen. Das ist eben genau ein Sicherheitsrisiko, was unter gewissen Bedingungen zu einem Thermal Runaway oder thermisches Durchgehen der Zellen führen kann. Und wenn man natürlich Modelle hat, die diesen Prozess verhindern, dann habe ich kein metallisches Lithium, dann habe ich diesen Mechanismus schon mal ausgeschaltet. Das ist eines, was wir tun. Das nennt man, kann man dann so subsumieren unter dem Begriff aktive Sicherheit, also durch Betriebsstrategien und dem Behandeln dieser Zellen auf eine gewisse Art stellt man den sicheren Betrieb. Stellt man den Betrieb einfach sicher, dass so etwas nicht passiert und erkennt Abuse-Fälle, also Fälle, wo man die Zelle in einer Art betreibt, wo man es nicht tun sollte, bevor ein solcher Brand entsteht. Also Detektionsverfahren, die dann einfach die Batterie abschalten, sagen, okay, diese Zelle ist gefährlich, da lassen wir es besser sein, bevor es passiert. Das ist der eine Teil, aktive Sicherheit, das machen wir. Und dann haben wir einen Partner, das ist die Firma AVL, das ist ein ganz großes Unternehmen, die machen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube über 2 Milliarden Umsatz. Und gemeinsam mit diesem Partner adressieren wir das Thema passive Sicherheit. Das bedeutet, dass wenn selbst eine Zelle in einem solchen Pack abbrennt, dieser Brand nicht propagiert, also nicht die Zelle nebendran noch mit abbrennt. Das sind dann, kann man ganz viele Sachen machen. Da wird auch in der Automobilindustrie und auch in sonstigen Industrien sehr hart dran entwickelt. Und genau da muss man simulativ unterstützen und das tun wir auch gemeinsam mit unserem Partner. Jetzt habe ich gesagt, ich bringe noch mal ein paar Zahlen mit, zu diesen Bränden.
Genau.
Ja, das steht in der Presse. Du hast das jetzt auch wieder gelesen und dann kommt ganz schnell diese Aussage, ah ja, diese Elektrofahrzeuge, das ist ja unglaublich gefährlich.
Ja, man
das
denkt,
sollten wir
man
nicht machen.
Sitzt in einer tickenden Zeitbombe.
Genau, dann morgen brennt ganz Deutschland. Jetzt wenn man mal schaut, wie viele Fahrzeuge brennen denn so ab in Deutschland, dann haben wir pro Jahr ca. 15.000 schwere Autobrände und 25.000 leichtere Autobrände. Und wenn man das jetzt auf den Gesamtbestand bezieht, kann man sagen, ja, rund 0,1% unseres Fahrzeugbestands gerät so irgendwie mal pro Jahr in Brand. Jetzt ist ja die Frage, ja, wie viele davon sind denn eigentlich Elektroautos und wie viel betrifft das denn bei Verbrennungsautos? Und wenn man das jetzt eben runterrechnet auf den brennenden Elektrofahrzeugbestand und guckt den brennenden verbrennungskraftmotorischen Fahrzeugbestand, dann sieht man, dass derzeit in Deutschland die Gefahr, dass ein Elektroauto in Brand gerät, circa 10-fach geringer ist, einfach statistisch, als dass ein Verbrennungskraftfahrzeug in Brand gerät. Und jetzt merkt man schon, dass in den Medien, wenn ich jetzt hier auf die Straße laufe und jemand frage, dann würde jeder sagen, das ist andersrum.
Ja. Ja,
das Elektroauto, das gerät 10-fach öfter in Brand als ein Verbrenner. Und das entspricht einfach nicht der Realität, die wir da derzeit auf der Straße haben.
Du hast an der KIT-Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik promoviert. Wie kam es dazu, dass ihr euch fürs Gründen entschieden habt? Also was waren da eure ersten Ideen und wie hat es sich dann zu dem entwickelt, was ihr heute macht?
Genau, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Also ich habe das Unternehmen Batemo ja nicht alleine gegründet, sondern ich habe das zusammen gemacht mit Michael Schönleber. Und der Michael hat auch am KIT promoviert. Und das Unternehmen selbst entstand so ein bisschen auch aus seiner Promotion heraus. Das heißt, wenn man als Ingenieur promoviert, dann veröffentlicht man fährt auf Konferenzen und wir haben einfach gemerkt, dass wenn man da also auch in R über gewisse Themen gesprochen hat, da sind ihm die Visitenkarten nur so zugeflogen danach. Man hat also gesehen, da ist ein gewisser Bedarf in genau dieser Richtung und dann haben wir uns gefragt, ja, was machen wir da? Also wir könnten uns jetzt einfach bei einem großen Unternehmen anstellen lassen und diese Themen bearbeiten oder uns überlegen, dass man das vielleicht, ja, ist das eine Firma? Kann man da was machen? Und die haben gemerkt, ja, das geht. Und wussten wir vorher, ob das funktioniert oder nicht? Nein, das weiß man nicht. Aber wir haben dann gesagt, wir gründen das und probieren das aus, geben uns eine gewisse Zeit und schauen, ob es funktioniert. Und das Schöne ist, dass es funktioniert hat. Also die Idee, die wir da tatsächlich am Anfang hatten, war genau das, was ich gerade vorgestellt habe. Also physikalische, parametrierte, validierte Zellmodelle für eine Systementwicklung. Und das hat wunderbar geklappt.
Und ihr wart genau an dem Punkt, an dem ihr jetzt seid, von der Idee her, direkt schon am Anfang.
Das Kernprodukt ist heute noch dasselbe. Es hat sich aber jetzt so ein ganzes Produktportfolio um diese Kernidee herum entwickelt. Und man entwickelt das natürlich ständig weiter. Und es gibt auch noch unfassbar viele Ideen, die wir noch weiterhin machen können. Aber der Kern von dem, was Batemo ist, da kannst du auch das Logo mal anschauen. Wenn du das Logo anschaust, da steht Understanding Batteries. Also Batterien verstehen, das ist exakt das Gleiche seit Gründung und heute noch. Das ist die DNA von Batemo. Wir verstehen Batterien oder unsere Kunden verstehen mit unseren Modellen ihre Batterien.
Vor welchen Herausforderungen habt ihr gestanden, als ihr gegründet habt und wie habt ihr euch finanziert?
Wir sind da einen Weg gegangen, der vielleicht heute, wenn man Startup hört, so ein bisschen untypisch ist. Wir haben das komplett selbst finanziert. Also ich weiß nicht, ihr habt vielleicht auch viele junge Hörer und Hörerinnen, die an der Uni sind. Wenn man promoviert in Deutschland, dann bekommt man TVLE 13, heißt das. Da kann man ein bisschen sparen. Und wir haben ein bisschen gespart und dann hatten wir nach der Promotion jeder 12.500 Euro und das macht in Summe 25.000 und damit sind wir zum Notar gelaufen, haben die GmbH gegründet. Fertig. Also kein Geld von der Bank, kein Geld vom Staat, kein Geld von Venture, nix, eigenes Geld. Und dann, was ist die Herausforderung? Dann hat man nicht viel, ne? Und man hat ja kein fertiges Produkt, man hat keinen Umsatz. Da kannst du jeden Tag auf dem Konto schauen, musst du ja Miete bezahlen, was zu essen kaufen, wie das weniger wird. Und damit muss man emotional klarkommen, da ins Risiko zu gehen. Und das haben wir gemacht. Und das war vielleicht die erste Herausforderung. Und die zweite war dann, möglichst schnell das Produkt so weit zu bekommen, dass man Kunden findet, die dafür was bezahlen. Weil wir brauchten ja operativen Cashflow, um dann zu wachsen, das eigene Labor aufzubauen, um unser Leben zu finanzieren. Und das hat aber wirklich hervorragend geklappt. Und ich bin sehr, sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein. Vielleicht das auch als Botschaft. Man muss nicht immer, es hängt vom Geschäftsfall ab, aber es gibt tatsächlich Geschäftsfälle, die ein solches Vorgehen erlauben. Und Batemo ist bis heute komplett in Gründerhand. Da ist kein Externer mit dabei. Und darauf bin ich sehr, ja, fast ein bisschen stolz, dass wir es geschafft haben. Ja, das fühlt sich gut an, meist nämlich frei dann als Unternehmer.
Du hast es schon richtig erkannt. Wir haben viele jüngere Hörer, deswegen meine nächste Frage. Eure Leistungen, die konzentrieren sich ja schon auf den B2B-Bereich. Wie seid ihr gerade in der Anfangszeit da an Kunden gekommen? Das ist ja immer das größte Problem, die Kunden finden.
Genau, also vor allem, wenn man jetzt jung ist, ne, wir waren ja auch so ein bisschen grün hinter den Ohren, kann man fast sagen. Also wir haben da an der Uni rumpromoviert, wir kennen doch das Business nicht. Und man braucht da ein gewisses Netzwerk. Und das Schöne ist, wenn man eben, wir haben ja promoviert, das heißt, wir waren auf vielen Batteriekonferenzen, es gab ehemalige Kollegen, die in den Unternehmen waren und so hatten wir schon bei der Gründung eben Kontakte in viele Unternehmen herein, die wussten, wer wir sind und die uns zumindest so viel Vertrauen entgegengebracht haben, dass wir ein Meeting dort bekommen haben. Und dann muss man eben in diesem Meeting überzeugen. Und das Wichtige war, diese Kontakte zu haben, Leute in den Unternehmen zu kennen, die einem die Chance einfach geben, die Tür aufmachen, um ein Meeting zu machen. Und wenn der Zündfunke mal da ist, dann geht's los. Und inzwischen brauchst du das überhaupt nicht mehr. Inzwischen haben wir die Branche ist ja nicht riesengroß. Wir haben da jetzt inzwischen einen gewissen Namen. Man findet uns, man kennt uns und da gehen die Türen dann auf und alleine auf.
In welche Richtung wollt ihr weitermachen? Habt ihr weitere Felder, die ihr anbieten wollt?
Ja, da gibt's natürlich einiges, was da jetzt in der Pipeline ist. Ich kann mal sagen, wo das herkommt. Eigentlich immer von den Kunden. Das heißt, die machen ja mit unseren Modellen gewisse Dinge und da entstehen dann ganz schnell neue Fragestellungen. Ja? Und diese Fragestellungen werden wir bedienen. Und ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Da gibt es Sachen, die in Richtung Zellhersteller gehen. Na, als wir damals gegründet haben, war eigentlich überhaupt nicht die Idee, da was mit Zellherstellern zu machen, sondern die Idee war eben, ja, Systemherstellern, also genau die ersten Kunden zu bedienen. Wir merken aber jetzt, dass es unglaublich wichtig ist, eben auch mit Zellherstellern gewisse Dinge zusammenzumachen. Und genau da sind wir zum Beispiel dran.
Was würdest du sagen? Sollten sich mehr junge Menschen in Deutschland fürs Gründen entscheiden?
Also definitiv ja. Aber man muss natürlich aufpassen. Ich bin jetzt jemand, bei dem es geklappt hat. Und es gibt ja auch viele, wo es dann nicht klappt. Also werde ich natürlich sagen, dass das mehr Leute machen sollen. Ich kann einfach nur ja den jungen Hörerinnen und Hörern sagen, wenn ihr eine Idee habt, wenn irgendwas da ist, wo ihr denkt, boah, da gibt's eine Chance, macht's einfach. Weil selbst wenn es schief geht, ist doch wurscht. Das wäre bei uns auch so gewesen. Mein Gott, dann hätten wir halt die 25.000 verbrannt und hätten danach in irgendeinem großen Unternehmen sehr erfolgreich als Ingenieur angefangen und dann auch vielleicht dort Karriere gemacht. Das heißt, man fällt ja weich. Die Welt geht ja nicht unter, wenn ein solches Unternehmen oder so eine Gründung dann mal in die Hose geht. Und wenn es gut geht, das ist die Geschichte, die ich jetzt erzählen kann, dann macht es einen Riesenspaß. Also das ist dann einfach ein Trip. Krass. Ja, ich hätte auch viel, es sind so viele Dinge passiert, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und da kann ich jeden nur motivieren. Ja, macht's. Probiert's aus.
Einfach mal ausprobieren. Und wir kommen zur letzten Frage. Welches war denn die größte und bedeutendste Entscheidung, die du in deiner Zeit als Unternehmer bisher treffen musstest?
Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich zu gründen. Es überhaupt zu machen.
Ja. Überhaupt den Weg
zu überhaupt gehen. Zu sagen, jawohl, wir machen das jetzt. Das war wahrscheinlich das Wichtigste. Ab dem Moment, wo das Unternehmen gegründet war, kann ich das nicht auf eine Entscheidung eingrenzen. Da gibt es, das ist, wenn man Geschäftsführer ist, da gibt es ganz, ganz viele Entscheidungen, die man dann richtig treffen muss, damit so etwas funktioniert. Das weiß man dummerweise immer erst danach, ob es richtig war oder nicht. Und da trifft man auch mal falsche Entscheidungen. Ne? Das gehört dazu. Aber die wichtigste war, glaube ich, einfach ja zu gründen, das zu probieren.
Danke, Jan, dass du da warst. Wie immer gibt's in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Jan und Batemo zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.